Ich hatte ja vorhin zu Beginn angekündigt, dass es irgendwann mal eine Zeit gibt für Fragen. Und ich denke, das Beste ist nach dieser Einheit. Und dann machen wir wieder Pause. Also jetzt kommt eine Einheit. Danach dann Gelegenheit für Fragen, nur dass ihr wisst und euch schon vorbereiten könnt. Und wie gesagt, wer nicht persönlich Fragen stellen möchte, kann auf Zettel schreiben und den Zettel einfach hier nach vorne. Und das geht auch. Und es sind Fragen zu dem, was ich hier jetzt gelehrt habe und zu Christsein und Gemeinde ganz allgemein. Okay? So, also, wir sind beim Thema Glauben, dem Herrn zu vertrauen, zu glauben. Und das erste war, Glaube ist ein Gebot, Glaube ist eine Forderung Gottes. Und wir müssen uns entscheiden, jawohl, ich will glauben. Und wir glauben das Wort, wir glauben das, was Gott über sich selber sagt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Glaube ist nicht nur eine Willensentscheidung. Glaube ist eine göttliche Kraft, die in unserem Herzen wirkt. Gott gibt uns Glaube und er befähigt uns, und das ist Glaube im Herzen, nicht im Kopf, nicht im Verstand, ja. Und dieser Glaube kann aber nur wirksam werden oder kann wirklich die bestimmende Kraft in unserem Herzen werden, wenn wir wiederum in einer bestimmten Weise kooperieren. Das will ich am Beispiel von Israel zeigen. Lass uns einmal gehen zu Hebräer Kapitel 3. Und ihr wisst, dass es im Neuen Testament mehrere Male einen Bezug gibt zu Israel. Und der Tenor ist jeweils, so hat Gott mit Israel gehandelt und so wird er auch heute an uns handeln. So, das ist uns als ein Vorbild oder zur Warnung aufgeschrieben. Und im Hebräer Kapitel 3 haben wir eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle in Vers 19. Und dort finden wir vom Heiligen Geist die Erklärung, warum Israel, nachdem sie diese gewaltige Errettung von der Herrschaft des Pharao erlebt haben, Gott sie befreit hat, herausgeführt hat aus der Sklaverei, warum sie doch nicht imstande waren, hineinzukommen in das, was Gott für sie hatte, in ihre Berufung. So, wir sehen hier schon ein zweiteiliges Handeln Gottes, heraus aus etwas und dann hinein in etwas. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und es braucht für den zweiten Teil wesentlich mehr Kooperation als für den ersten Teil. Denkt einmal den ersten Teil, was war Ihr Anteil? Was haben Sie gemacht? Sie haben einfach nur gehorcht. Gott hat gesagt, bleibt in euren Häusern, nehmt das Blut, bestreicht die Türpfosten und verhaltet euch ruhig, bleibt da und rührt euch nicht vom Fleck. Und der Todesengel ging durchs Land und wo er das Blut sah, musste er vorübergehen. Und dann wurden sie alle herausgeführt. So, ihr Anteil war nicht sehr groß. Aber um dann hineinzukommen, braucht es wesentlich mehr Kooperation. Und bekanntlicherweise hat die erste Generation das nicht geschafft. Und der Heilige Geist gibt jetzt in Vers 19 die Erklärung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die finden wir so nicht da bei der Geschichte in Mose, sondern wir finden das hier dann als Kommentar des Heiligen Geistes. Vers 19, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Wegen des Unglaubens konnten sie diesen Schritt nicht gehen und kamen nicht in ihre Berufung. Das ist insofern ganz, ganz, ganz wichtig, weil ganz ähnlich wie Israel haben auch wir ein verheißenes Land. Und Gott hat uns herausgeholt aus der Welt. Und er ist jetzt dabei, die Gemeinde hineinzubringen in das Erbe. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen und nicht kooperieren, dann könnte dasselbe passieren wie mit Israel, dass wir mittendrin einfach stecken bleiben und dass wir nicht in das hineinkommen. Und Gott hat ein gewaltiges Erbe. Nur wenn wir die Bibel studieren, aufmerksam und den Plan Gottes entdecken, gerade auch für die letzte Zeit, dann sehen wir, dass Gott große Pläne hat für die Gemeinde. Und er will durch die Gemeinde sich verherrlichen. Er will durch die Gemeinde ein glaubhaftes, unleugbares, machtvolles Zeugnis ablegen von dem, was auf Golgatha vor 2000 Jahren passiert ist. Und er will und er wird viele, viele, viele Menschen retten. Es wird eine Ernte geben am Ende der Zeit, sagt Jesus, Matthäus 13. Und in Offenbarung sehen wir dann am Ende, kurz bevor Jesus wiederkommt, da sehen wir diese Ernte. Eine riesige Zahl von Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, allen ethnischen Gruppen, die gerettet worden sind in dieser kurzen Zeit, was wir die große Trübsal nennen. Und das ist die Ernte. So, das wird kommen und die Gemeinde muss vorbereitet sein und sie muss sich absondern von jedem Einfluss der Welt, um dadurch voll gebrauchsfähig zu sein für den Herrn und dann Erntearbeiter zu sein und diese gewaltige Ernte einzubringen. Ich denke, dieses Konzept, dass die Gemeinde in einem Prozess der Wiederherstellung ist, dass schon viel passiert ist, wenn man jetzt mal denkt an das finstere Mittelalter, kurz vor der Reformation bis heute, es ist viel passiert, aber wenn wir ins Wort schauen, es muss auch noch sehr viel passieren. Wir sind noch lange nicht da, wo der Herr uns haben will. Und da ist noch sehr, sehr viel Vermischung. Und da ist sehr vieles, was wir als christlich ansehen, was überhaupt nicht von Christus kommt. Da ist sehr viel Vermischung da. Und der Herr muss sein Licht geben. Und wir müssen vor allen Dingen mit diesem Licht Schritt halten. Und so werden wir vorankommen und Schritt für Schritt Einflüsse des Geistes der Welt herausdrängen aus unserem Leben und aus der Gemeinde. Da ist noch sehr, sehr viel durcheinander und da gibt es noch viel zu tun. Und das hat etwas mit dieser Geschichte hier zu tun. Sie konnten nicht hineinkommen wegen des Unglaubens. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, ja, Unglaube ist nicht ein zu kleiner Glaube. Ja, manchmal denken wir irgendwie, Unglaube ist, ja, ich kann nicht genug glauben. Nein, Unglaube ist ein starker Glaube an das Verkehrte. Das ist Unglaube, ist ein falscher Glaube, so wie ein Unwetter auch nicht kein Wetter ist, sondern ein wirklich ungutes Wetter. Ja, und Unglaube ist nicht kein Glaube oder zu wenig Glaube, sondern es ist ein falscher Glaube, ein Glaube an das Verkehrte. Und das sieht man an ihrem Beispiel. Lass uns noch ein bisschen mehr lesen, was der Heilige Geist dort zu sagen hat. Ich lese ja mal von Vers 7 an, Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung am Tage in der Versuchung, am Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt gleich die Anwendung für uns. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch, so wie bei ihnen, ein böses Herz des Unglaubens sei. Ja, sie gingen irre mit dem Herzen. Warum? Weil sie ein böses Herz des Unglaubens hatten, das im Abfall vom lebendigen Gott war. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Sie gingen irre mit dem Herzen, weil ihr Herz verkehrt war und sie haben meine Wege nicht erkannt. Das ist ein wichtiges Wort, die Wege Gottes, und das bedeutet die Motivation. Warum tut Gott, was er tut? Das haben sie überhaupt nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was Gott mit ihnen tut und was für Ziele er hat mit ihnen. Sie haben nur verstanden, da gibt es das gelobte Land und das ist das, was wir haben wollen. Da fließt Milch und Honig und da sind alle Sorgen zu Ende. Und das ist das absolut ultimative, glückliche Leben. Und das wollen sie haben. Aber sie haben nicht verstanden, was das mit Gott zu tun hat, was das mit ihrer Beziehung zu Gott zu tun hat. Und sie waren mehr interessiert an den Segnungen als an einer Beziehung zu Gott. Und sie haben Gottes Wege gar nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, wie Gott wirkt und warum er so wirkt. Sie haben nur die äußerlichen Taten, die Segnungen gesehen, aber sie haben nicht dahinter die Absichten Gottes gesehen. Und warum haben sie die Absichten Gottes nicht gesehen? Im Psalm, ich glaube es ist 107, dort heißt es, dass Gott Mose seine Wege gezeigt hat. Und Israel kannte, ich sage mal, nur seine, Psalm 103. Israel kannte nur seine Taten. Gott hat Mose seine Wege kundgetan, aber Israel haben nur die Taten gesehen. Ja, warum war das so? Ich meine, sie werden hier beschuldigt, sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Wenn du das jetzt kombinierst mit Psalm 103, Gott hat ihnen seine Wege gar nicht gezeigt. Ja. Und dafür werden sie dann bestraft und erleiden die Konsequenzen, oder wie? Ja. Genau. Warum hat Gott ihnen seine Wege nicht gezeigt? Das ist die interessante Frage. Du siehst bei Mose, der hat gebetet, Gott, zeig mir deine Wege, damit ich dich erkenne. Du kannst 2. Mose lesen, 3. Mose lesen, 4. Mose lesen, 5. Mose. Niemand hat Israel so etwas gebetet. Die waren überhaupt nicht interessiert daran, Gott kennenzulernen. Die wollten nur die Segnung haben. Die haben gehört, da gibt es ein gelobtes Land. Auf, lass uns gehen. Die waren an einer Beziehung mit Gott nicht interessiert. An einem bestimmten Punkt hat der Herr dem Mose vorgeschlagen, pass auf, das ist ein halsstarriges Volk, ich gehe nicht mit euch. Ich schicke euch einen Engel und der geht euch voran und der bringt euch ins gelobte Land. Aber ich gehe nicht mit euch. Was hat Mose gesagt? Das ist nicht akzeptabel. Das ist ja der große Unterschied, dass der uns unterscheidet von allen anderen Völkern auf dieser Erde, dass du mit uns bist. Und ihr Lieben, das muss auch für uns der große Unterschied sein, die Gegenwart Gottes. Das ist das entscheidende Merkmal einer wahren Gemeinschaft von Gläubigen, die Gegenwart Gottes. Nicht das Gebäude, nicht wie viele Leute da kommen, sondern ist da die wirkliche Gegenwart Gottes? Ist da der Heilige Geist? Ist da die Freiheit? Ist da Gott wirklich zu erfahren und zu erleben? Das ist das Entscheidende. Und als der Herr dem Mose diesen Vorschlag gemacht hat, ja, ich schicke euch einen Engel, aber ich gehe nicht mit. Mose hat gesagt, das können wir nicht akzeptieren. Was sollen wir im gelobten Land, wenn du nicht da bist? Den Segen können wir nur wirklich genießen und gefahrlos genießen, wenn du da bist. Das ist die Weisheit von Mose gewesen. Ich bin ganz sicher, so wie man Israel beschreibt im Wort Gottes, wenn Gott Israel das vorgelegt hätte, hätte er gesagt, okay, dann bleibst halt da, wir gehen. Wo ist der Engel? Schick den Engel, wir gehen jetzt. Die waren an Segnungen interessiert. Mose war ein Freund Gottes. Er war an Gott interessiert und hat gesagt, Gott, ich will deine Wege kennenlernen. Ich will verstehen, warum du Dinge tust, was du vorhast, was sind deine Absichten, was sind deine Ziele. Und heute gibt es auch viele Leute, die die Absichten Gottes nicht verstehen. Und sie denken, Gottes Ziel ist, mich glücklich zu machen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Gottes Ziel ist, sich zu verherrlichen. Das ist Gottes Ziel. Und wir sind nicht dafür da, glücklich zu sein. Wir sind dafür da, Gott zu verherrlichen. Unser Glück ist, dass wenn man Gott verherrlicht, das die größte Glückseligkeit ist. Aber es geht um, was ist das schlussendliche Ziel? Paulus sagt es 3-mal im Epheser 1, wir sind geschaffen zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir sind für ihn da, wir sind dafür da, zu zeigen, wie herrlich, wie wunderbar, wie großartig, wie einzigartig, wie anders Gott ist. Dafür sind wir da. Das sollen wir zeigen. Durch unseren Lebensstil, durch unsere Beziehungen untereinander, durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Dadurch sollen wir zeigen, Gott ist wunderbar. Wir sind dafür da, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Seit 40 Jahren rennt die charismatische Bewegung den Segnungen hinterher. und sie merken nicht, wie sie sich im Kreise drehen und wie ihnen nichts vorwärts geht und wie man immer, immer wieder dieselben Fehler macht und wie man nicht in das hineinkommt, was Gott wirklich hat. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Sie gingen irre mit dem Herzen. So, wir müssen uns fragen, was wollen wir eigentlich? Oder noch ein bisschen weiter unten angefangen, was wollen wir wollen? Wenn wir es schon nicht wollen, aber wenigstens können wir sagen, ich will das wollen. Das soll mir wichtig sein, das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Es geht um ihn. Wir sind dafür da, seinen Namen groß zu machen. In Apostelgeschichte 15 haben Sie verstanden, wir sind ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Wir sollen seinen Namen tragen und zeigen, wie herrlich er ist. Und wir haben dafür ein gewaltiges Erbteil. Das sind gewaltige Verheißungen, Petrus sagt, durch die wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und durch diese Verheißungen, die eingelöst werden und erlebt werden, sollen wir Gott groß machen. Wie Israel. Sie hatten den Auftrag, gesegnet zu sein. Und mit diesem Segen zur Ehre Gottes den anderen Nationen zu zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie wunderbar es ist, unter der Herrschaft dieses Gottes zu leben, sodass die Nationen sich das anschauen und eifersüchtig werden über ihren Frieden, ihre Ordnung, ihren Segen und ihre Art von Beziehung und wie das alles durchdrungen ist, von vorne bis hinten mit Segen, ob das die Familie ist, ob das die Ehe ist, ob das die Arbeit ist oder irgendetwas. Überall sollten sichtbar und unleugbar die Spuren des Segens Gottes zu sehen sein. Und dann gucken die Nationen sich das an und sagen, jetzt schau dir an, was ihr Gott für die macht. Und was machen eigentlich unsere Götter für uns? Und wäre es nicht besser, wir würden überlaufen zu ihrem Gott. Das war Gottes Missionsstrategie. Und das ist genauso heute für uns als Christen, als Gemeinde des Herrn. Das sollte ein Segen zu sehen sein, der unleugbar ist. Gerade in den Bereichen, wo so viel schief läuft in unserer Gesellschaft. Und das ist Ehe und Familie, Kinder. Da sollte der Segen des Herrn sichtbar sein, sodass sie sagen, was macht ihr, dass ihr in den schlimmsten, wildesten Teenagerzeiten solche Teenager habt? Was macht ihr? Wie funktioniert das? Erklärt uns das. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir kommen hier nicht mehr durch und diese Probleme sind einfach zu groß für uns. Und oftmals haben wir gerade in diesen Bereichen auch so viel Not und so viele Probleme. Und ich kenne viele Gemeinden, die große Pläne haben und die irgendwie große Parolen haben und wir erreichen die Stadt und wir erobern die Nation und transformieren die Nation und was weiß ich alles. Und sie merken überhaupt nicht, wie ihre Teenager reihenweise durch die Hintertür verschwinden und nie wieder kommen. Aber sie sind siegreich und sie sind so gewaltig und voller Autorität und sie nehmen Nationen ein. Hallo. Lass uns ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen realistischer sein und nicht geblendet und berauscht sein von unseren großen Projekten und Plänen und Parolen, die wir so ausgeben, sondern sagen, hey, wie läuft's wirklich? Wie funktioniert's wirklich? Und im Großen und Ganzen sieht es so aus, als wenn in der pfingstlich-charismatischen Bewegung die Scheidungsrate fast so ist wie in der Welt. Und da stimmt etwas nicht. Weil wenn du die Bibel wirklich nimmst und sagst, wenn man das lebt, ja, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht verbringen. Galater 5, 16. Wie wollen zwei Menschen, Mann und Frau, die zusammenleben, Galater 5 leben, im Geist wandeln? Also sich einander unterordnen, einander vergeben, einander segnen, einander dienen, in Wahrheit sind, vergeben, all die Dinge tun, die eben zum Wandel im Geist gehören. Wie wollen die jemals eine Scheidung haben? Unmöglich. Null Chance. Das gibt's nicht. Scheidung kann nur kommen, wenn einer oder beide nicht im Geist leben. Wenn wir im Frieden mit uns sind, im Frieden mit Gott, im Frieden mit unserem Ehepartner, dann haben wir Harmonie und nicht Krieg. So, wenn diese Scheidungsrate so ansteigt, dann sagt mir das eins, die Basics des Glaubens, wie man im Geist wandelt, sind überhaupt nicht mehr bekannt. Und ich kenne nicht wenige Gemeinden, die schon seit Jahren nicht mehr die Basics gelehrt haben, die keinen Römerbrief gelesen haben, die überhaupt nichts verstehen über das Kreuz und was es heißt, mit dem Kreuz das Fleisch zu kreuzigen, wo all diese Grundlagen überhaupt nicht da sind. Und dann wundern wir uns, warum das nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren. So, Gott hat gewaltige Perspektive für uns und er will, dass wir in neue Dimensionen der Klarheit und der Reinheit und der Heiligkeit kommen, der Echtheit kommen und damit auch in neue Dimensionen der Kraft, wo wir das Evangelium bezeugen können, wo Gott sich dazu stellen kann, wo wir uns hinstellen können in aller Demut, so wie Jesus gesagt hat, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. So soll die Gemeinde sich hinstellen können, sagen, wenn ihr uns seht, dann seht ihr Christus. Das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Und da haben wir viel Land einzunehmen. Denkt nur an das gewaltige Thema Demut, was fast überhaupt nicht behandelt wird, worüber es fast keine Bücher gibt, worüber fast überhaupt nicht gelehrt wird. Und wenn, dann gibt es religiöse, komische Vorstellungen darüber. Aber was wirklich Demut ist und warum die so kostbar ist und warum das Einzige ist, was Jesus sagt, was wir von ihm lernen sollen, das wird flächendeckend fast nicht gelehrt. Flächendeckend. Nehmt nicht eure Gemeinde als Beispiel. Ja? Ich reise seit 22 Jahren durch die Länder und ich habe ein bisschen mehr Überblick als wahrscheinlich mancher von euch. Und ich sage euch, Thema Demut, du findest fast nichts darüber. Das, was Gott ganz wichtig ist, ist bei uns ganz unwichtig. Das zeigt, wie weit wir weg sind von ihm. Der hat ganz andere Prioritäten oder wir haben ganz andere Prioritäten. Das, was uns wichtig ist, ist ihm unwichtig. Gebäude, Größe, wie viele Leute kommen da zur Konferenz und lauter solche Geschichten. Das ist Gott völlig wurscht. Und das, was ihm wichtig ist, ist uns völlig wurscht. Da stimmt irgendwas nicht. Wir sind so weit weg von seinem Herzen. Wir kennen ihn nicht wirklich. Wir stimmen nicht mit ihm überein. Wir wissen nicht wirklich, was ihm wichtig ist. Wir haben völlig andere Maßstäbe. Heute ein erfolgreicher Dienst ist, wenn ein Pastor von einer Gemeinde von 50 daraus eine Gemeinde von 500 macht. Das wird als Erfolg angesehen. Sieht Gott das auch so? Gott denkt nicht in Zahlen, Gott denkt in Qualität. Und ihm ist lieber eine Gemeinde mit 50, die in Reinheit lebt, wo es keine Pornografie mehr gibt, wo es keine geheimen Sünden gibt und wo Klarheit ist und wo die Ordnung Gottes in die Familien einzieht. Lieber das als 500, wo alles durcheinander geht und die haben nur am Sonntag irgendwie eine imposante Show und 6 Tage die Woche ist Fehlanzeige. Das interessiert Gott nicht. Er ist nicht an so etwas interessiert. Und wir müssen Gott kennenlernen, an sein Herz kommen und verstehen, was ist ihm wichtig. Und das beginnt damit, dass wir fragen, was ist dir wichtig? Was ist Nummer 1? Was ist in deiner Prioritätenliste ganz vorne? Damit wir uns ändern und mit ihm übereinstimmen. Ja? Wenn Demut kein kostbares Gut ist, wo wir sagen, wow, was für eine Tugend. Ja? Und wenn wir nicht begeistert sind davon, dass wir dazu gerufen sind, wie soll denn Demut in unser Leben kommen? Das, was wir nicht schätzen und begehren, das wird nicht in unser Leben kommen, weil wir es nicht suchen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? So, wir müssen Gott kennenlernen, mit ihm übereinstimmen, nicht irre gehen mit dem Herzen, nicht ignorant und blind sein in Bezug auf seine Wege. Ja? Also ich habe gesagt, Unglaube ist nicht ein Mangel an Glaube, sondern es ist ein Glaube an das Verkehrte. Ja? Wenn wir das sehen, Israel, ja, wie sie sich verhalten haben, wenn Schwierigkeiten kamen, was haben sie gesagt? Es wäre uns besser gewesen, in Ägypten geblieben zu sein. 400 Jahre stöhnen und jammern sie und wollen befreit werden, dann hört Gott ihre Gebete und befreit sie und dann gibt es ein paar Schwierigkeiten, nur weil das Wasser bitter ist und sie sind alle durstig oder ein paar andere Hindernisse, die Gott in seiner Güte auf dem Weg eingebaut hat, um ihre Herzen offenbar zu machen, um sie zur Buße zu bringen, um zu zeigen, hey, was ist da in unserem Herzen eigentlich drin gegen Gott? Und sie merken nicht, wie sie sich immer über Gott stellen. Es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Mit anderen Worten, die ganze Rettungsaktion, die ganze militärische Niederlage von Pharao, das war alles ein Fehler. Gott hat es verkehrt gemacht, er hätte es besser machen müssen. Wir hätten gewusst, was besser ist. Sich über Gott zu stellen, es besser zu wissen, wie nennt die Bibel das? Stolz. Das war ihr Problem. Es wäre besser für uns gewesen. Warum hat Gott uns aus Ägypten in die Wüste geführt, damit wir hier alle sterben? So, sie haben schon beschlossen, sie sterben alle in der Wüste. Die wollen nur noch wissen, warum macht Gott sowas? Völlig verdreht, einfach durcheinander, wegen ihrer falschen Haltung. Sie gingen irre mit dem Herzen. Und sie waren völlig davon überzeugt, sie wissen es besser. Und das ist auch heute viele Male ein Problem. Hast du dir mal Gedanken gemacht? Die Schrift sagt ganz klar, dass ein Gläubiger keine Ungläubige heiraten soll oder andersherum. Ja? Eine Ungläubige, eine Gläubige keinen Ungläubigen. Ganz klar. Da gibt es überhaupt nicht dran zu rütteln. Da braucht man nicht irgendwie Griechisch zu können oder irgendwie tief zu schürfen. Das ist so offensichtlich. Ja? Und trotzdem gibt es Frauen, gläubige Frauen, die heiraten ungläubige Männer. Warum tun die das? Können die nicht lesen? Na klar können die lesen. Aber ihr Herz sagt, wenn Gott meine Wünsche nicht erfüllt, dann erfülle ich sie mir eben selber. Und wenn das gegen die Ordnung Gottes ist, ist mir das auch egal. Ich mache es so, wie ich es will. Das ist die Gesinnung dahinter. Das ist Auflehnung, das ist Besserwisserei, das ist sich über Gott zu stellen. Ja? Oder 15-jährige Teenager haben eine Freundin mit allem drum und dran, Händchen halten und küssen und mehr. Hallo, wo kommt das im Wort vor? Wo gibt es so etwas? Ja, aber ich möchte gerne eine Freundin haben. Ja, das glaube ich dir, dass du das möchtest, aber du kannst diesen Wunsch zu Gott bringen und er setzt sich davon frei und er kann dich erfüllen und kann dir Geduld geben und du kannst Einsicht haben in seine Güte. Du bist mitten in der Pubertät und du kannst so etwas überhaupt nicht gebrauchen. Und Gott in seiner Weisheit sagt, lass das ruhen, bis du im heiratsfähigen Alter bist. Freundinnen gibt es nicht im christlichen Lager nach dem Wort Gottes. Kommt nicht vor, studier das Wort Gottes, es gibt es gar nicht. Ja. Wenn man im heiratsfähigen Alter sucht man einen Ehepartner und wer sucht, der findet und dann ist gut. Aber eine Freundin für zwischendurch schon mal zu haben, zum Probieren oder irgendwas, das gibt's alles nicht im Worte Gottes. Und doch in den allermeisten Jugendgruppen ist das so normal. Und warum? Weil man sich sagt, es ist mir doch egal, was da geschrieben steht. Ich habe meine Bedürfnisse und die müssen erfüllt werden. Man stellt sich über Gott, man weiß besser. Warum gibt es Gläubige, die sich weigern, ihren Zehnten zu geben? Warum? Wenn die wirklich verstanden hätten, was Gott ihnen da anbietet, dann muss doch die logische Schlussfolgerung sein, ich wäre ja bekloppt, wenn ich meinen Zehnten nicht gebe. Gott sagt, wenn ich ihn ehre mit meinem Zehnten, dann wird er mich finanziell segnen und zwar so, dass ich Überfluss habe. Überfluss das nicht, du wirst Millionär. Überfluss kann sein, am Ende hast du einen Euro über am Monatsende. Das ist Überfluss. Ja. Aber da ist diese negative Gesinnung. Ich habe schon so wenig und jetzt will Gott auch noch 10% davon haben. Wo kommen wir denn dahin? Da habe ich gerade mal 1.000 Euro und jetzt will er noch 100 haben, dann habe ich noch 900. Ja, 900 ist schlechter als 1.000. 1.000 ist schon schlecht, aber 900 ist noch schlechter. Das kann ich mir nicht erlauben. Ich habe das schon hier und da eingeplant. Was ist das? Man stellt sich über Gott. Man glaubt gar nicht, was er sagt. Er mich mit dem Zehnten und dann prüf mich, ich mache den Himmel auf und lass es auf dich herabregnen. Man glaubt das nicht. Man glaubt seiner eigenen Weisheit. Und so kannst du viele, viele, viele Beispiele finden, wo der Ungehorsam und die Sünde sich immer zurückführen lässt auf ein verkehrtes Glaubenssystem, auf verkehrte Überzeugungen. Man glaubt, aber man glaubt das Falsche. Man glaubt, ich kann es besser. Ich habe bessere Weisheit. Ich kann das besser organisieren. Ich kann das besser handeln als Gott. Man stellt sich über Gott. Und in dieser Gesinnung kann man Gott nicht kennenlernen. Man bekommt keine Offenbarung, weil alles, was Gott uns zeigt über sich selber, ist per Offenbarung. Durch den Heiligen Geist nimmt er den Schleier weg und eröffnet uns die Augen und wir können das Unsichtbare sehen. Und wir sehen sein Wesen, wir sehen seine Güte. Und ein Mensch, der nicht vom Heiligen Geist geleitet wird und trainiert wird, wird niemals entdecken, dieses Misstrauen und dieses Glauben an die eigene Überlegenheit und die eigene Unabhängigkeit und das eigene Besserwissen. Er wird von diesen Dingen in seinem Herzen nie überführt sein. Wird deswegen nie umkehren können von diesen falschen Haltungen des Selbstvertrauens, wird sich nie demütigen können und wird nie Offenbarung über Gott bekommen. Und er bleibt sein Leben lang ein Baby. Und er kennt Gott nicht. Er kennt Begriffe über Gott. Die Heiligkeit, die Majestät, die Herrlichkeit, die Freundlichkeit Gottes, die Güte. Er kennt diese Begriffe aus den Predigten. Aber er hat es nie gesehen, hat es nie erfahren, hat es nie genossen, hat nie ein Herz gehabt, das sich an Gott erfreuen kann. Das ist alles ihm fremd. Und so eine wunderbare Verheißung wie, ich werde euch ein Herz geben, mich zu erkennen, lässt solche Leute kalt. Sie sind weit weg vom Herrn. Und wenn sie in dieser Gesinnung bleiben, sich über Gott zu stellen, haben sie ihr Leben lang keine Chance, Gott wirklich persönlich kennenzulernen. Was für eine Tragik. Sie gehen allerzeit irre mit dem Herzen, so wie damals Israel. Das Herz ist verkehrt. Man hat falsche Ziele. Man spannt Gott in seinen Plan ein und denkt irgendwie, Gott ist dafür da, mich glücklich zu machen. Das ist eine völlig verkehrte Perspektive. Wir sind dafür da, Gott zu erfreuen. Dafür sind wir da. Und das umfassliche Glück ist, indem wir so lernen zu leben, bekommen wir auch das Glück, was wir gesucht haben. Aber indem wir unser Glück suchen, werden wir niemals Gott verherrlichen. Das wird nicht funktionieren. Der Herr ist der Erste und es geht um ihn. Und wir sind geschaffen. Ein jeder für seine Herrlichkeit, das sagt das Wort Gottes. Dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Dafür sind wir da. Und wenn der Heilige Geist nicht diese ekelhafte, elende Selbstbezogenheit uns zeigen kann und wir da umkehren, sagen, Gott, hilf mir, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Gib mir ein Herz, was dich an die erste Stelle setzt. Ich habe es nicht, aber ich weiß, ich sollte es haben und ich will es haben. Gib mir ein solches Herz. Wenn das nicht passiert, gibt es keine tiefgreifende Veränderung im Herzen. Und dann haben wir diese 60, 70, 80 Jahre alten Babys in den Gemeinden. Geistliche Babys, die ersten Anfangsgründe nie gelernt haben. Und sich dann noch rühmen, Bruder, ich stehe 50 Jahre in der Nachfolge. Ja, genau das ist dein Problem. Du stehst. Du gehst nicht Jesus hinterher. Du stehst. So wie Israel. Sie gingen im Kreis. Immer im Kreis. Vielleicht haben sie auch noch eine Theologie entwickelt, das als Fortschritt irgendwie zu beschreiben oder so. Jeder Schritt bringt uns weiter. Oder irgendwie so. Nein, da hat sie überhaupt nicht weitergebracht. Sie gingen im Kreis. Und was war das Ziel von einem Kreis gehen? Zu warten, bis der Letzte verstorben ist. Das war das Ziel. Das ist doch keine Perspektive. So, Gott will, dass wir wachsen. Gott sehnt sich danach, dass wir ihn kennenlernen. Wir wachsen, indem wir ihn kennenlernen, sein wunderbares Wesen kennenlernen. Um das geht es. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Auftrag. Gott kennenzulernen. Weil nur wenn wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, wachsen wir in der Gnade. Das heißt, unser Maß, Gnade zu empfangen, um es dann weiterzugeben, wächst. Petrus betet, oder er sagt das so als, als, als Segenswunsch, ja, wachst in der Gnade und der Erkenntnis des Herrn Jesus. Das ist 2. Petrus 3,18, der letzte Vers. Ja. So, wenn du das liest, dann denkst, okay, wir sollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn und wir sollen wachsen in der Gnade. Nein, 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 das ist nicht, was er sagt. Indem wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, wachsen wir in der Gnade. Das ist, was er sagen will. Woher weiß ich das? Weil Petrus so nett war, das nochmal im Klartext an anderer Stelle zu beschreiben. Lass uns einmal gehen, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wie kommt mehr Gnade? Durch mehr Erkenntnis. Das ist ein Zusammenhang. Erkenntnis Gottes macht Raum für mehr von der Gnade. Und Gnade heißt übernatürliche Befähigung, den Willen Gottes zu tun. Das ist Gnade. Und für alles im Leben brauchen wir Gnade. Für alles im Leben brauchen wir Gnade. Und wenn wir Jesus sehen und sehen, die Fülle aller Gnade ist in ihm und auch die Gnade, die wir jetzt gerade brauchen und wir holen die, dann kommt sie in unser Leben. Gnade rieselt nicht herab, Gnade muss genommen werden. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. So für all die Dinge im Alltag. Und erst recht natürlich auch in deinem geistlichen Leben. Es braucht Gnade. Ja? Jetzt gerade brauchst du Gnade, wach zu sein und zuzuhören und zu verstehen, was der Heilige Geist dir sagen will. Du brauchst Gnade. Ich brauche Gnade, um zu erklären, was auf dem Herzen Gottes ist. Ich habe Gnade genommen. Hast du auch Gnade genommen? Wenn nicht, dann hol das bitte schnell nach, sonst verplempert hier die Botschaft und das bewirkt wenig. Du kannst es hinterher nochmal nachhören und dann sagen, jetzt nehme ich aber Gnade. Ja? Aber besser wäre doch jetzt schon mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt Gnade, auf vollen Empfang zu schalten und zu hören, was der Geist Gottes mir zu sagen hat. Das wäre doch gut. Weil wer ist mehr daran interessiert als der Herr, dass wir sein Wort verstehen? So, wenn du sagst, ich nehme jetzt Gnade, du bekommst sie. Und du hörst und du verstehst und sagst, wow, ich kann Gott kennenlernen. Ich kann wachsen in der Befähigung, in der Kraft Gottes, ein Segen zu sein für andere. Nicht nur ich werde verändert, ich werde ein Segen für andere. Das ist ja meine Berufung. Und so viele haben noch nicht einmal ihre Berufung klar vor Augen und sie suchen Segnungen, Segnungen, Segnungen. Aber die Berufung ist, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und der erste Teil wird nicht funktionieren, wenn du das nicht kombinierst mit dem zweiten Teil. Wenn du nur Segnungen haben willst, aber nicht das Ziel hast, durch die Segnungen will ich ein Segen sein und will Gott verherrlichen. Irgendwann ist Schluss mit den Segnungen, weil der Herr sagt, wie Jakobus, ihr wollt es nur in eurer Selbstsucht verzehren. Ihr geht damit nicht verantwortlich um, ihr begreift gar nicht, wofür ihr das bekommt. Ja. Das ist unser Auftrag, in dieser Balance immer wieder zu leben. Herr, gib mir mehr von dir. Wir singen das oft, ja, aber ich frage mich, was manche Leute darunter verstehen. Meinen sie noch mehr Gefühle von Glückseligkeit, noch mehr Trunk in seinem Geist oder haben sie wirklich die Idee, damit ich noch mehr wie Jesus werde, damit ich noch mehr den Segen vom Himmel zu Menschen in meiner Umgebung, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer ich mich befinde, bringen kann. Ist das die Idee dahinter? Weil das ist unsere Berufung. In einer dunklen Welt sollen wir leuchten wie Sterne. Und Menschen sollen erkennen, wir sind anders, wir ticken anders, wir haben andere Werte. Wir haben eine ganz andere Art zu leben, eine ganz andere Art und Weise, Dinge anzusehen. Ja? Und das kommt alles direkt vom Wesen Gottes. Wir sind ehrlich, weil Gott ehrlich ist. Amen. Wir betrügen nicht bei der Steuererklärung, weil wir Angst hätten, sonst wären wir erwischt und kommen ins Gefängnis. Nein, wir betrügen nicht, weil wir Betrug für teuflisch halten. Das ist das Wesen des Teufels. Wir wollen aber Christus verherrlichen. Bei der Steuererklärung. Oder was weiß ich. Ja? kriegst du am Supermarkt an der Kasse, kriegst du zu viel Wechselgeld raus. Der Heide sagt, rechne schnell nach, der hat sich verrechnet, super. Das steht mir zu. Der Christ sagt, hey, Sie haben einen Fehler gemacht. Wie Fehler? Ja, Sie haben mir zu viel rausgegeben. Und die sagt, dass es sowas heute noch gibt. Ich diene dem Gott der Wahrheit und deswegen kann ich dieses Geld nicht annehmen. Wir haben es zurück. Wow, da hast du im Volltreffer gelandet. Das ist nicht so, Entschuldigung bitte, ich bin Christ, darf ich das mal irgendwie anbringen? Ja, sondern das kommt normal und locker und frisch aus der Hüfte geschossen und ist ein Volltreffer. Ja? Halleluja. Wir sind Zeugen Jesu, wir bezeugen mit unserem Leben, mit unserem Verhalten, wie er ist. Das ist unsere Aufgabe. Und da müssen wir hineinwachsen und dafür brauchen wir Gnade. Das kann keiner von sich aus, du nicht und ich nicht. Aber Gnade ist da und mehr Gnade kommt, sagt Petrus, durch Erkenntnis Gottes. Also wir müssen danach trachten, Gott kennenzulernen. Und das war Mose. Zeige mir deine Wege, damit ich dich kenne. Und wir wollen Gott kennenlernen, weil unser Herz soll in Brand gesetzt werden. Und wir wollen wachsen in unserer Liebe, in unserem Vertrauen, in unserer Hingabe an ihn. Und dieses Wachstum kommt nur zustande, indem wir sehen, wie herrlich er ist. Es kommt auf keine andere Art und Weise zustande. Dieses Misstrauen. Gott kümmert sich vielleicht nicht wirklich um mich. Der kennt mich nicht wirklich. Der nimmt nicht Anteil an meinem Leben. Ich muss mein Leben selber in die Hand nehmen. Dieses Misstrauen kann nicht, selbst wenn es jemand entdecken würde, kann nicht mit Willenskraft überwunden werden. Das funktioniert nicht. Vertrauen ist eine Sache des Herzens. Und du kannst deinem Herz nicht befehlen zu vertrauen, es sei denn, du hast erkannt, dass dein Gegenüber, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das der Herr ist, vertrauenswürdig ist. Was sagt Petrus? Sorgt nicht, denn er sorgt für euch. Ja? Es reicht nicht aus zu wissen, Sorge ist Sünde und ich darf nicht sorgen und ich muss jetzt aufhören und ich widerstehe der Sorge. Das funktioniert nicht. Du kannst Sorge überwinden durch Vertrauen. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Wo kommt Vertrauen her? Vertrauen kommt aus innerer Gewissheit der Güte und der Freundlichkeit und der Treue Gottes. Da kommt Vertrauen her. Wenn du das nicht wahrnimmst, wenn du das nicht siehst, da kannst du tausendmal gepredigt bekommen, Gott ist treu. Das wird nichts bringen. Aber wenn du es selber siehst, in deiner Zeit mit Gott, in deiner Anbetung, in deiner Gemeinschaft zu Hause mit Gott, Gott ist so gut und er ist total lauter in seinen Absichten und er missbraucht mich nicht und er hintergeht mich nicht und er macht mir nicht schöne Versprechungen, die er nicht hält. Er ist total aufrichtig und gerade mit mir und zuverlässig und er ist zu mir so, wie er sich selber in seinem Wort beschreibt. Das muss passieren in meinem Herzen und in deinem Herzen. Und dann entsteht Glaube, Vertrauen. Du kannst keinen Knopf drücken und sagen, okay, Gott gebietet mir, ich soll ihm glauben, also ich entscheide mich jetzt zu glauben und das ist die ganze Sache. Es ist gut, sich zu entscheiden zu glauben. Aber dann muss mehr passieren, dann muss etwas an deinem Herzen passieren. Und das geschieht in deiner Zeit mit dem Herrn. Wo der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen kann und an deinem Herzen operieren kann, arbeiten kann. Das Wort Gottes ist ein Schwert und es dringt durch und es trennt Seele und Geist und es geht bis auf den Grund und es offenbart die Motive, Hebräer nennt das, die Gesinnung des Herzens. Das muss offenbar werden. Da muss die entscheidende Weiche gestellt werden von Unabhängigkeit. Niemand kümmert sich um mich. Ich muss es selbst in die Hand nehmen zu Gott ist größer, Gott ist gütiger, Gott ist freundlicher, Gott ist weiser. Gott weiß mehr, was richtig ist als ich. Und er benutzt all sein Wissen nur für mich und ich vertraue ihm. Das ist eine Sache im Herzen. Da reicht der Wille nicht hin. Aber das Schwert des Geistes geht dort rein und offenbart dir, Misstrauen und Selbstvertrauen und Unabhängigkeit und all diese Dinge. Ja? Wir sind nicht Opfer von Zweifel. Wir sind die Täter eines kriminellen Akts. Oh, ich habe solche Zweifel, kannst du für mich beten? Du hast Zweifel, weil du vom Richtigen nicht wirklich überzeugt bist. Und warum bist du vom Richtigen nicht wirklich überzeugt? Weil du dir nie Zeit nimmst, dass das Wort deine Überzeugungen formen und prägen kann. Das ist die Wahrheit. Manchmal, wir stellen uns als Opfer dar, aber wir sind die Täter. Wir sind die Täter und wir beschuldigen die Umstände oder manchmal sogar auch den Herrn. Aber wir sind das Problem. In unserem Herzen ist noch ein Rest, ein Bodensatz aus unserer alten Zeit, wo wir dem Teufel gedient haben, von Unabhängigkeit, von Misstrauen, von Selbstvertrauen. Und das muss raus. Und das kann nur Gott raustun mit deiner Kooperation, indem du sagst, hier bin ich und ich empfange das Werk des Heiligen Geistes. Ich empfange das Schwert. Ich begehre das Schwert. Ich will, dass das Schwert sein Werk tut und dass es durchdringt bis auf den Grund Seele und Geist. Ich will das. Ich bejahe das. Das ist nicht schön, wenn man so ein nettes Bild von sich hat und das wird dann zerstört vom Heiligen Geist. Das ist nicht schön. Aber wenn wir dann mit Gott übereinstimmen und sagen, du hast Recht und ich habe nicht Recht und du bist Gott und ich bin nicht Gott, dann sind wir wieder ein Stück weiter und ein Stück freier und ein Stückchen mehr befreit, ihm zu vertrauen. Ja? Unser Problem ist nicht ein Mangel an Vertrauen, unser Problem ist ein zu viel an Selbstvertrauen. Das ist unser Problem. Und Gott weiß das. Aber es ist erst dann wirksam, wenn wir es auch wissen. Und wenn wir mit Gott kooperieren und ihn suchen und ihm erlauben, an unserem Herzen zu wirken. Und er tut das, wie ich gesagt habe, durch den Geist, den Heiligen Geist und durch das Wort. Das ist das Skalpell, das der Chirurg benutzt, ja, um zu operieren. Der Heilige Geist, der Chirurg, das Skalpell ist das Wort Gottes. Und wir kooperieren, indem wir uns hingeben und diesem Wort Gelegenheit geben, sein Werk in uns zu tun. Und wir benutzen das Wort Gottes nicht, um Informationen zu sammeln alleine, sondern um Raum zu geben, dass dieses Wort in uns wirken kann und sein Werk tun kann. Und je klarer wir verstehen, was das Werk ist, umso mehr werden wir auch motiviert sein, uns diesem Werk hinzugeben. Okay. Psalm 9, Vers 11. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Was muss passieren, damit Vertrauen entsteht? Den Namen Gottes kennen. Und der Name Gottes steht für sein Wesen. Das ist gemeint mit Name. Das ist seine Natur, sein Charakter, sein Wesen. Schau mal Johannes 17, Vers 26. Hier betet Jesus in Gegenwart der Jünger. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, geoffenbart, übernatürlich gezeigt, enthüllt und werde ihn kundtun. Und das ist, was Jesus tut. Er offenbart den Namen Gottes. Das ist, was Jesus tut in der Gemeinde. Er offenbart den Namen Gottes. Und wofür das Ganze? Auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. So, du siehst, das ist hier nicht eine trockene, theoretische, theologische Geschichte, sondern das hat etwas mit Liebe zu tun. Das hat etwas mit Gefühlen zu tun, mit innerer Gewissheit. Jesus offenbart und hat offenbart den Namen Gottes. Und wenn er das tut, dann ist das Ergebnis, dass wir mehr erfüllt werden von der Liebe Gottes und stärker uns dessen bewusst sind, dass wir eins sind mit ihm. So, um das geht es ihm. seinen Namen zu offenbaren. Gott will seinen Namen offenbaren. Und wir werden so gut beraten, wenn wir einmal unsere ganzen Gebete durchforsten und umstrukturieren und sagen, wir fangen jetzt mal an, für die Dinge zu beten, für die Gott betet und die Gott wichtig sind. Und wir ändern unsere Prioritäten. Manchmal wir bleiben so stecken in unseren Problemen und wir beten für dies und für dies und für jenes. Und hier muss Gott sich kümmern und da soll er auch noch segnen und da soll er helfen. Gott ist nicht dein Laufbursche. Und die erste Aufgabe Gottes ist nicht, deine Problemchen zu lösen, die dir über den Kopf wachsen, sondern die Aufgabe Gottes ist, sich in seinem Wesen zu offenbaren, sodass du endlich deinen Platz findest, deine Identität findest, als geliebtes Kind, als Sohn, als Tochter Gottes. Um das geht es ihm. Natürlich kümmert sich Gott um deine Probleme, will auch deine Rechnung bezahlen, will sich um alles kümmern und kümmert sich auch um alles. Aber wir haben eine Liebesbeziehung zu ihm. Und ein ganz kleiner Teil dieser Liebesbeziehung ist auch seine Verantwortung, die er übernimmt mir gegenüber in Bezug auf meine Lebensplanung. Wo ich wohne, wen ich heirate, was für einen Beruf ich mache und in welche Gemeinde ich gehöre und dies und das und jenes. Gott hat alles geplant. Gott hat alles geplant. Perfekt geplant. Weil niemand kennt mich so gut wie er. Und sein Plan ist perfekt. Aber wenn ich nicht vertraue, wenn ich in der Unabhängigkeit bleibe, dann bleibt dieser Plan verschlossen und ich treffe Entscheidungen. Und das sind mit die wichtigsten Entscheidungen. Was für einen Berufsweg wirst du gehen? In welche Stadt wirst du ziehen? Wer sind deine Freunde? Wen wirst du heiraten? Das sind die wichtigsten Fragen im Leben, die allerwichtigsten. Und das prägt dein ganzes Leben. Das ist viel wichtiger als, welches neue Dingsbums kaufe ich mir jetzt? Das neue Dingsbums ist in 2 Jahren völlig veraltet und interessiert dich überhaupt nicht mehr, worauf du jetzt so scharf bist. Ja? Aber wenn du einen Fehler machst in solchen Entscheidungen wie, wen heirate ich, da wirst du jahrzehntelang mit zu tun haben mit diesem Problem. Aber auch da gibt Gott noch Gnade. Ja? Ich will nicht jungen Leute Angst machen. Manchmal, die sind so unentspannt, ja, und so verkrampft. Die denken, ja, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, wenn ich da jetzt den Falschen oder die Falsche heirate, dann ist mein ganzes Leben im Eimer. Ja? Wo kommt das her? Das ist eine Denke von Hollywood. Und die Denke sagt, wenn du den Traumpartner findest, dann hast du die Traumhochzeit und dann geht ihr aufs Traumschiff und macht die Traumreise und dann habt ihr die Traumehe und sie sind glücklich bis ans Ende aller Tage. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Du kannst den Traumpartner finden und ihn heiraten. Das Problem ist, du bist nicht der Traumpartner. Du hast Probleme und du hast Dinge, an denen du arbeiten musst. Und wenn du an denen nicht arbeitest, wird es nichts mit der Traumehe. Hallo? So, das ist eine weltliche Idee. Wenn ich den Richtigen finde, damit ist alles entschieden. Nein, alles ist entschieden damit, dass du richtig lebst. Wandel im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und wenn das dein Partner auch tut, dann habt ihr eine schöne Ehe. Wenn nicht, dann kannst du der Traumpartner sein und trotzdem wird es nicht funktionieren. Zurück zu unserem Punkt. Gott will sein Wesen offenbaren. Warum? Weil die Offenbarung seines Wesens mich freisetzt, ihm zu vertrauen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Das Kennen des Wesens Gottes führt dazu, dass wir ihm vertrauen. Auf einmal will das Herz, was du ihm vorher versucht hast, mit Zwang beizubringen, und es hat nicht funktioniert. Und da ist dieses Sperrige und dieses Sträubende und dieses Misstrauen und all das. Wenn das Herz die Güte Gottes sieht, dann wird es willig und schmilzt dahin. Das ist wie mit meinen Gänseblümchen. Wir haben einen großen Rasen und da sind Gänseblümchen. Und abends, wenn die Sonne runtergeht, was machen die Gänseblümchen? Die machen zu. Ohne, dass ihnen jemand das angekündigt hat. Achtung, jetzt geht die Sonne unter, bitte die Blüten einklappen. Das machen die von ganz alleine. Und morgens, wenn die Sonne kommt, was machen sie dann? Dann gehen die auf. Und ich gehe nicht durch den Garten. Aufwache, meine Lieben, die Sonne ist da, bitte macht euch auf. Das machen die ganz von alleine, sogar wenn ich in Urlaub bin. Ganz von alleine. Die sind so geprägt, oder wie soll man sagen, die sind so gebaut, dass die auf die Sonne reagieren. Kommt die Sonne hoch, gehen die Blüten auf. So ist es mit deinem Herzen. Wenn dein Herz Begegnung hat mit der Güte Gottes, dein Herz geht auf. Du kannst nicht mit Willenskraft, Distanz, Unabhängigkeit, Misstrauen gegen Gott oder gegen Menschen überwinden. Das funktioniert nicht. Es braucht Beweise für das Herz. Das Herz muss das Wohlwollen, die Güte, die Freundlichkeit Gottes erleben und dann geht es auf, ohne Befehl. Das ist, was das Psalm 9, Vers 11 meint, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Und ich denke, wir alle könnten mehr gebrauchen von der Liebe Gottes. Ja? Warum sind Menschen gefangen in Minderwertigkeit, in Menschenfurcht, in all diesen Dingen? Weil sie nicht wirklich schwimmen in der Liebe Gottes, weil sie das Wohlwollen Gottes oder wie das die Bibel ausdrückt, das Angesicht Gottes leuchtet über mir, weil sie das nicht wirklich kennen oder viel zu wenig kennen. Deswegen stecken sie in ihren Löchern von Minderwertigkeit und Angst und Zweifel und all diesen ganzen Geschichten. Und Jesus sagt, er offenbart uns das Wesen Gottes. Das ist seine Aufgabe. Halleluja. Und wie tut er das? Durch das Wort, indem er uns beschreibt, wie der Vater im Himmel ist. Und wenn wir uns damit beschäftigen und dem Heiligen Geist erlauben, uns das lebendig zu machen, uns da hineinzuführen in die Wahrheit. Der Heilige Geist sagt ja nicht, ich führe euch vor alle Wahrheit. Ja, ist nicht so ein Museumsführer. Und hier haben wir das Artefakt von Künstler sowieso und alle, aha, verstehen gar nichts, dann gehen sie weiter. Und hier haben wir dies und hier haben wir jenes, aha. Nein, der Heilige Geist führt uns hinein in die Wahrheit, nicht vor die Wahrheit. Macht keine Vorführung, sondern er führt uns hinein, er gibt uns Erfahrungen. Unser Herz muss geprägt, getränkt, erfüllt und belebt werden durch Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Teil. Und so viele Gläubige verstehen nicht das Wesen des neuen Bundes und leben eigentlich als Christ in der Mentalität des alten Bundes. Und merken das nicht, wie sie gefrustet sind, was für ein Joch auf ihnen liegt. Der neue Bund ist, Gott wirkt in uns, was es braucht, um Gott zu lieben. Das ist der neue Bund. Der alte Bund sagt, tu das und das und das und dann wirst du leben. Das ist der alte Bund. Das Problem ist, du bemühst dich, das zu tun, du bemühst dich, das zu tun, du bemühst dich, das zu tun. Es funktioniert alles nicht und du wirst nie leben. Der neue Bund ist, lebe und dann wirst du all diese Dinge tun. Das ist der Unterschied, ganz kurz gesagt. Und neben Offenbarung ist der Hebräerbrief der am meisten übersehene und übergangene Teil des Neuen Testamentes. Und nirgendwo wird deutlicher dargelegt, was der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Bund ist. Und das wird heute nicht mehr gelehrt und die Leute verstehen das nicht. Der neue Bund ist nicht nur Anordnungen und Gebote. Der neue Bund ist das Versprechen. Gott selber sorgt dafür, dass diese Dinge real werden in unserem Leben. Das ist der neue Bund. Jeremia 31, 33. Ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben und in ihr Inneres legen. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist der neue Bund, sagt er selber. Weißt du, der alte Bund war Gottes Wort auf Steintafeln. Hat sich daran irgendwas geändert? Nein, alles war richtig. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. All die Dinge gelten heute immer noch. Aber es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Weil das Richtige über ihnen war. Und das Beste, was es tun konnte, sie verdammen. aber nicht freisetzen. Jetzt kommt das Wort Gottes auf die Tafel deines Herzens. Und das heißt, dein Herz will wollen. Dein Herz ist motiviert. Dein Herz stimmt mit Gott überein. Und du kriegst Lust auf das Richtige. Das ist der Unterschied. Das ist Erlösung, dass du von ganzem Herzen willst, was du sollst. Hast du verstanden? Das ist Erlösung, dass du von ganzem Herzen willst, was du sollst. Solange dein Herz widerstrebt und du sollst dies, du sollst das und du sollst das, bist du nicht frei und froh. Aber wenn du kennenlernst diese Sache, Gott arbeitet in mir und er gibt mir neue Gelüste. Er hilft mir, die alten Gelüste, wie Paulus sagt, zu töten und Raum zu machen für neue Gelüste. Und er ändert meinen Geschmack, er ändert meine Motivation, er ändert mein Verlangen. Oh, Halleluja, das ist immer so gut. Ich höre gerne was vom Neuen Bund. Mir tut das gut. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Jetzt kommt der beste Teil. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Er schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Er gibt dir ein williges Herz. Er setzt dich frei. Er gibt dir neue Motivation. Ja, ich will rein leben. Ich will heilig leben. Ich will Gott verherrlichen. Ich will in der Gesinnung Jesu vor dem Vater leben. Ich will ihn erfreuen. Das wirkt der Heilige Geist. Das kannst du dir nicht selber besorgen. Aber du kannst es ihm sagen und auf ihn warten und ihm Raum machen und ihm erlauben, das in dir zu tun. Und das ist der Hauptzweck deiner täglichen Zeit mit Gott. Um das geht es. Und viele haben das nicht begriffen. Und sie kommen zu Gott und kümmern dich um das und kümmern dich um das. Und hier habe ich ein Problem und nimm mir doch endlich mal dies und mach mal dies und mach mal jenes. Hast alles aufgeschrieben. Okay, tschüss, ich muss in den Alltag. Und das war's dann. Wir suchen Gott nicht, damit er was für uns tut außerhalb von uns, sondern damit er etwas tut in uns. Wir suchen Gott und wir geben ihm unser Herz und wir erlauben ihm, an unserem Herzen zu wirken. Das ist, was wir tun. Und das ist, was wir einem Neubekehrten als allererstes beibringen müssen. Wie und warum hat man seine tägliche Zeit mit dem Herrn? Wenn er das versteht, wird er wachsen, 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 wachsen. Und viele Gläubige wachsen nicht, weil sie das nie verstanden haben. Weil es ihnen auch nie beigebracht wurde oder sie auch nie sich interessiert haben. Ja, stille Zeit, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Was muss ich denn da machen? Ja, das ist schon die völlig falsche Frage. Du hast das Privileg, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du hast das Privileg, mit ihm zu sein, als gäbe es nur dich und ihn. Und das Privileg, ihn kennenzulernen und dich lieben zu lassen und dich verändern zu lassen. Siehst du, dass das schon eine völlig falsche Einstellung ist? Ja, stille Zeit, was muss man denn da machen? Ja. Wir dürfen Gott begegnen, Auge in Auge. Und wenn wir das begreifen und dem entlang beten und so uns darauf einstellen, dann kommt der Heilige Geist immer und immer wieder. Nicht jeden Tag. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Es gibt sogar Tage, wo Gott in seiner Güte sich verbirgt und wo du gar nichts spürst bei deinen Gebeten. Du sagst, wie Güte, das sind die schrecklichen Tage, die ich kenne. Es ist die Güte Gottes, sich zu verbergen. Erstens kannst du damit beweisen, du bist nicht gefühlsabhängig, sondern bist gottabhängig. Und Gott tut etwas in deiner geistlichen Muskulatur in den Tagen, wo du dranbleibst und deine Gebete verrichtest, ohne etwas zu spüren. Diese Tage sind extrem kostbar und extrem wichtig. Und pass auf, dass du nicht dir selber ein Bein stellst und dass du nicht dem Teufel einen Vorteil verschaffst. Es könnte sein, der Teufel kommt und sagt, ja, das ist ja völlig uninspiriert, was du da betest. Da passiert ja gar nichts. Spürst du irgendwie ein bisschen was von Gegenwart Gottes? Nee. Ja, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Und dahinter ist die Lüge, wenn du nichts erlebst in deiner Zeit mit dem Herrn, dann ist es nichts. Und das ist eine gewaltige Lüge. Es ist sogar genau andersrum. Wenn du durchhältst und, sage ich jetzt mal ein bisschen krass, dein Gebetsprogramm durchziehst, ohne dass du irgendwas spürst, das ist Gott kostbarer als die Tage, wo er dich segnet und du nur so fliegst wie ein Adler. Weil du damit zeigen kannst, Gott, es geht mir um dich. Und du verdienst es, dass ich jetzt hier auf dich warte. Du verdienst es, dass ich dich ehre und dass ich dir gute Dinge sage und dass ich auf dich warte. Du bist es wert, dass ich diese Zeit mit dir habe. Das ist eine praktische Liebeserklärung, wo wir beweisen, es geht uns wirklich um ihn. Es gibt Tage, wo Gott sich verbirgt. Aber nur, um dich noch entschiedener und noch fester und noch klarer zu machen. Ja. Das ist das Bild der Palme in der Wüste. Ja. Die Palme hat Wurzeln, die gehen bis unten irgendwo ein paar Meter tief und da ist irgendwo noch ein bisschen Wasser. Aber was passiert, wenn der Grundwasserspiegel sinkt? Dann geht die Palme mit den Wurzeln hinterher. Die macht noch tiefere Wurzeln. Und das ist, was passiert in deinem geistlichen Leben, wenn du Tage hast und wenn du ein bisschen reifer bist, vielleicht gibt es sogar mal 3-4 Wochen, wo du totale Dürre hast und damit meinst du, ich weiß nicht, ich fühle überhaupt nicht, ich mache das Richtige, aber es passiert gar nichts. Natürlich passiert was, nur nicht das, was du dir gerade erhoffst, aber es passiert sehr wohl was. Ja? Du wirst stärker, du wirst entschiedener, du wirst noch mehr unabhängig von Gefühlen und deine Wurzeln gehen noch tiefer in Gott. Das ist so wichtig, dass du das verstehst. Und dass du deine Zeit mit Gott benutzt, einfach um Gott Raum zu geben, sich dir zu zeigen. Um das geht es. Weil wenn du ihn sehen wirst, wirst du verändert werden. Wir sehen ihn, wir schauen ihn an, wir werden verändert werden. So, was heißt das ganz praktisch? Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Dann erklärt er ihnen, wie die Jünger beten sollen. Und das gilt bis zum heutigen Tag, auch wenn es einige verwirrte, populäre Bibellehrer gibt, die uns erzählen, das Gebet ist outdated und nicht mehr für heute. Wir glauben das, was Jesus gelehrt hat, nicht wahr? Jesus hat den Jüngern gesagt, so sollt ihr beten. Und als dann die 3 Jahre um waren, dann sagt er, und alles, was ich euch geboten habe, das gebt ihr der nächsten Generation weiter und helft ihnen zu tun, was ich euch geboten habe. Also ist das Gebet, was wir Vater Unser nennen, für heute. Im Gegensatz zu modernen, sehr berühmten Bibellehrern oder vermeintlichen Bibellehrern, die uns berauben wollen, die uns sagen, das Gebet ist ein alttestamentliches Gebet und das ist nicht richtig und das brauchen wir heute nicht mehr. Hör nicht auf solche verwirrten Leute, hör auf das Wort Gottes. So Jesus sagt, so sollt ihr beten. Ja, wie geht's denn los? Wie sollen wir beten? Unser Vater. So fängt dein Gebet an. Was ist das? Das ist Anbetung. Das ist sich bewusst machen, Gott ist mein Vater. Denn das ist der Name, den Jesus offenbart hat. Jesus sagt, ich habe deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Welchen Namen? Den Namen Vater. Die Juden hatten den heiligen Gott, den mächtigen Gott. Aber nicht einen nahbaren, zärtlichen Vater. Das kannten sie nicht. Nimm nur eine Konkordanz und guck nach im Alten Testament, wie wenige Male, ich glaube wirklich nur 5-6 Mal oder so, Gott dort Vater genannt wird. Und dann geht ins Neue Testament über 300 Mal. Gott, Vater, unser Vater. Und während du das betest, machst du dir bewusst all das, was du gelernt hast aus dem Wort Gottes, was Jesus gelehrt hat, über das Wesen, über das Herz des Vaters. Ja, also das ist ja nicht ein Gebet, das wir irgendwie runterleiern sollen und in 12 Sekunden fertig sind. Das sind Gebetsstationen. Ja, und die erste Station ist Anbetung, Gemeinschaft mit Gott. Sich bewusst machen, wie er ist, wer er ist, wie sein Herz ist, wie seine Absichten sind dir gegenüber. Gott ist dein Vater. Und manche Leute, die noch nicht durch Heilung gegangen sind, bei dem Gedanken, Gott ist dein Vater, sagen, oh weh. Ja? Weil alles, was sie wissen von Vater, ist wirklich für sie mit Schrecken und Angst besetzt. Ja? Aber dann musst du sehen, Gott ist ein Vater, wie Jesus ihn beschrieben hat. Nicht wie dein Vater war, wie Jesus ihn beschrieben hat. So ein Vater ist er. Und das ist ein wunderbarer Vater, voller Wohlwollen, voller Liebe, voller Freundlichkeit, der nur gute Absichten hat, der sich für dich interessiert, der Interesse daran hat, mit dir Zeit zu verbringen. Wenn du das wirklich glaubst, dass es Gott wichtig ist, mit mir zusammen zu sein, das ist der Tod deiner Minderwertigkeit. Das kann Minderwertigkeit nicht überleben. Zu glauben, der gewaltige, großartige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der will mit mir Gemeinschaft haben. Ich bin ihm wichtig. Und du wirst nie tief gehen im Gebet, wenn du diese eine Wahrheit, dass du wichtig bist für Gott, nicht wirklich glauben kannst. Du wirst nicht tief gehen. Warum solltest du Zeit verbringen? Nur so viel wie gerade nötig. Ja, mit jemandem, von dem du weißt, du bedeutest ihm nichts. Warum solltest du Zeit verbringen? Aber wenn du glaubst, ich bin wichtig für Gott. Ja. Hohelied 7, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Das ist die Grundlage unserer Liebesbeziehung zu Gott als Vater. Das ist die Grundlage für ein wachsendes Gebetsleben, wo wir Gott wirklich begegnen und ihn kennenlernen, dass wir glauben, er hat Verlangen nach mir, ich bin ihm wichtig, es bedeutet ihm etwas. Jeder Minderwertigkeit, jeder Ablehnung liegt die Lüge zugrunde. Ich bin nichts, mich interessiert, keiner interessiert sich für mich, ich bin hier überflüssig und das Leben geht an mir vorbei, aber zu mir kommt nie das Glück und an mir klopft es nie an und niemand interessiert sich für mich. Das sind die tiefen Überzeugungen eines Menschen, der leidet unter Ablehnung. Und das Problem ist, wiewohl du als geschulter Seelsorger und selber raus aus dieser Ablehnung und befreit von diesem, du siehst es, er sieht es nicht. Er weiß nicht, welche Lügen ihn prägen. Er leidet, aber er weiß nicht, woran er leidet und sieht es nicht. Und wenn er nicht den biblischen Weg der Heilung durch die Liebe des Vaters erlebt, das Beste, was er tun wird, ist sich mächtig anstrengen in der Gemeinde, um sich beliebt zu machen. Und er wird Dienste übernehmen und er wird sich hingeben und er wird arbeiten und er wird fleißig sein und er wird alles Mögliche machen, in der Hoffnung, irgendwann muss das doch mal einer sehen. Irgendwann muss es doch mal irgendwie eine Belohnung geben. Irgendwann muss ich doch mal ein bisschen Liebe bekommen. Und das geht immer schief. Immer. Weil das, was er braucht, kann die beste Gemeinde ihm nicht geben. Und irgendwann, meistens nach ein paar Jahren, wird er erschöpft mit seinem Programm aufhören und sagen, ich bekomme hier nicht, wofür ich gearbeitet habe. Hier ist keine Liebe. Und dann geht er. Und das Tragische ist, in der nächsten Gemeinde fängt er dasselbe Spiel wieder von vorne an. Anstatt zu begreifen und vom Heiligen Geist gelehrt zu werden, der Mangel, den du hast, kann nicht durch Dienst ausgefüllt werden. Der kann nicht durch Anerkennung ausgefüllt werden. Der kann auch nicht mehr ausgefüllt werden, indem du Ältester wirst. Da kannst du machen, was du willst. Kannst du Apostel, Bischof oder sonst was, Papst werden. Es wird diesen Mangel nicht ausfüllen. Dieser Mangel ist zu groß. Nur Gott füllt deinen Mangel aus. Und das ist, was Paulus lehrt. Philipper 4, ich glaube es ist Vers 13 oder so. Mein Gott wird alle eure Bedürfnisse ausfüllen nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus Jesus. Und das ist, was wir lernen wollen, dass wir Gott an unseren Mangel ranlassen, dass wir aufhören mit unseren sinnlosen Methoden, unseren Mangel selber abzuhelfen und dass wir Gott ranlassen an unseren Mangel und ihm erlauben, dort sein wunderbares Werk zu tun. Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Da ist das ganze Dilemma von Menschen mit Nöte, die nicht begreifen, Gott ist dafür da, meine Nöte zu erfüllen. Sie glauben das nicht, entweder weil sie es nie gesehen haben im Wort oder nicht wahrhaben wollen, sich nicht vorstellen können, eine solche tiefe Beziehung zu haben mit Gott, der ihren Mangel ausfüllt. Auf jeden Fall, sie wenden sich nicht an ihn und sie hauen sich rissige Zisternen. Sie machen sich viel, viel Mühe, um an das begehrte Wasser heranzukommen. Und es funktioniert doch alles nicht. Das ist die Beschreibung von jemand, der nicht mit seinen Nöten und Problemen und Bedürfnissen zu Gott geht, sondern immer noch an eigenen Strategien festhält. Und es gibt nicht wenige Dienste in Gemeinden, die aus dieser falschen Motivation getan werden. Und wo Menschen aufsteigen wollen, Karriere machen wollen, wo Menschen einen Platz des Ansehens und der Bedeutung haben wollen, wo sie Lob und Ehre und Anerkennung haben wollen von Menschen. Und ja, wir sollen loben, wir sollen ermutigen. Und wenn Menschen was Gutes tun, wie heute hier unsere Schwestern hier solche Köstlichkeiten auffahren, bis hin zum Nachtisch, das sollen wir loben und wertschätzen. Ja? Damit die nicht irgendwann denken, ja, niemand merkt das hier, was ich hier für Mühe mache und das nächste Mal machen sich keine Mühe. Nein, das soll weitergehen. Ja? Ganz selbstlos gedacht. Ja, wir sollen loben. Aber wir tun nicht Dinge, um gelobt zu werden. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Wir tun Dinge vor Gott und für Gott. Und da kommt unser Lohn her. Und da kommt unsere innere Befriedigung her. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, tut es im Namen des Herrn. Das bedeutet, an Jesus Stelle tun wir das jetzt für den Vater. So wie Jesus für den Vater gelebt hat, so wir jetzt. An seiner Stelle, in seinem Namen heißt an seiner Stelle. Ja? Und wir tun es für den Vater. So funktioniert sogar Rasenmähen mit Freude. Und alles andere auch. Wenn wir es als einen Gottesdienst tun, das ist unser Gottesdienst, wir dienen Gott. So, was hat Gott davon, dass du deinen Rasen mähst? Ich tue es für ihn, das hat er davon. Ich tue es nicht so, mit Murren und ziehe da so meine Bahn. Ich sage, Gott, ich preise dich. Es ist für dich jetzt. Ich tue es für dich. Halleluja. So, Gott füllt alle deine Bedürfnisse aus. Und da ist ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe, nach etwas Besonderes zu sein. Ja, das hast du. Ist auch nicht verkehrt. Aber wenn du das nicht zu Gott bringst und Gott erlaubst zu erfüllen, wirst du ein Problem werden. Für dich selber und für die anderen auch. Weil du Erwartungen hast und ein Joch von ungerechte, unrealistische Erwartungen auf die anderen legst und irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Und das wollen wir nicht. Und deswegen sind wir ehrlich und sagen, ja, da ist Mangel und ich möchte geliebt sein. Aber ich sage, ich bin nicht dumm, ich sage nicht, ich will von allen geliebt werden, von Gott, das reicht mir aus. Das reicht mir aus. Ja. Und das ist dieser Fluch der Menschengefälligkeit, dass Menschen sich bemühen, krampfhaft allen Leuten es recht zu machen. Den Eltern, der Verwandtschaft, der Gemeinde, das kann nicht funktionieren. Du bist nicht geschaffen, um allen Leuten es recht zu machen. Du bist geschaffen, um Gott zu gefallen. Dafür bist du geschaffen. Halleluja. Und das wird funktionieren und das wird dich erfüllen und das wird dich freisetzen. Halleluja. So, wir kommen zu Gott als unser Vater und wir reden ihn an als Vater, als Papa oder wie immer du das ausdrücken möchtest. Aber er ist dein lieber Papa, der dich kennt, der dich nicht wegstößt. Denk an die wunderbare Geschichte, die Jesus gebracht hat. Wir nennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das ist das Gleichnis vom Herzen des Vaters. wo Jesus uns zeigt, wie der Vater ist. Keine Vorwürfe, keine Vorbehalte, keine Distanz, keine Skepsis. Ja, schön, dass du zurück bist, aber das Willkommensfest, das verlegen wir mal auf ein Jahr später. Erstmal musst du dich bewähren. Erstmal gucken, was jetzt so passiert. Nein, er nahm ihn in die Arme. Er umarmte ihn, küsste ihn. Kein Vorwurf. Ich habe dir ja gleich gesagt, das geht schief mit dem Geld. Wenn du das Geld nimmst und ziehst los, das wird nicht funktionieren. Aber du wolltest ja nicht hören. Ja, und jetzt kommst du wieder. Siehst du? Habe ich dir ja gleich gesagt. Nee, nichts davon. Gar nichts. Keine Vorwürfe, keine Vorhaltung, keine Gardinenpredigt, keine Anklage, gar nichts. Einfach nur, er ist zurück. Mein lieber Sohn ist wieder da. Er war tot und jetzt lebt er und jetzt feiern wir eine Party. Halleluja. Gott freut sich über jeden, der umkehrt. Gott freut sich, er macht keine Vorhaltungen. Und Jesus hat dieses Gleichnis gegeben, damit wir das Herz Gottes kennenlernen und dann die Schrift nehmen und sagen, so bist du auch zu mir. Ja? Du kommst mit deiner Sünde. Und Gott sagt nicht, du kommst jetzt schon zum 50. Mal und ich hab's dir gesagt, das wird nicht funktionieren. Warum hörst du nicht auf mich? Gott ist nicht so, er macht keine Vorhaltungen. Er nimmt das von Herzen an, wenn wir sagen, Gott, das war Mist, es tut mir so leid. Er nimmt das an. Und das ist so wichtig, dass du dieses Wohlwollen des Vaters siehst, dass du sein Herz dir gegenüber siehst. Viele leiden darunter, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Und du kannst nicht eine Liebesbeziehung zu Gott entwickeln, wenn du ein falsches Bild von ihm hast. Das kann nicht funktionieren. Das einzig richtige, wahre Bild, das uns weiterhilft und das unserem Herzen gut tut, ist das Bild, das die Schrift malt vom Vater im Himmel. Und darum bringt Jesus dieses Gleichnis und manche andere Dinge und manche andere Schriftstellen, die davon reden. Ja? Gott gibt gerne jedermann. Wen Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Gott gibt gerne. Es ist ein Riesenunterschied, ob du denkst, Gott gibt oder Gott gibt gerne. Es ist ein Riesenunterschied. Wie heißt es in Jeremia. Es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Das ist Gott. Es ist ihm eine Freude, dir Gutes zu tun. Wie viele haben statt diesem freudigen Gott, der gerne Gutes gibt, haben ein strenges Bild vom Staatsanwalt, der nur Punkte sieht und nur Fehler, Fehler, Fehler. Hier machen wir ein fettes Urteil draus und da finden wir auch noch was und hier und da. Gott ist nicht der strenge Staatsanwalt, er ist der Vater. Und das ist, was Jesus sich bemüht hat, zu erklären. Und was du jetzt tun musst, darfst, kannst, mit solchen Worten zu Gott kommen und dein Herz prägen. Vorhin habe ich gesagt, das ist der neue Bund. Gott schreibt seine Gebote auf dein Herz. Derselbe Gott hat aber auch gesagt, schreibe du meine Gebote auf dein Herz. Sprüche 7, noch irgendwas. Du schreibst auf dein Herz. Ja, wie? Ich denke, Gott, wie kriegt man jetzt diese beiden Sachen zusammen? Erst hast du gesagt, Gott macht es, jetzt sagst du, Gott sagt, ich soll es machen. Ja, wie denn jetzt? Nicht entweder oder, beides. Indem du tust, das ist das grundlegende Prinzip vom Leben im Geist, indem du tust, was Gott gesagt hat, was du tun sollst, stellst du sicher, er tut, was er versprochen hat. Du schreibst auf die Tafel deines Herzens und während du das tust, tut er es. Ja, wie schreibt man auf sein eigenes Herz? Gute Frage. Das ist ein wichtiges Prinzip. Gute Fragen führen weiter. Man stellt Fragen, nicht so, ja, wie soll denn das gehen, das verstehe ich nicht. Das ist keine Frage, das ist ein Protest, ich habe keine Lust, das nervt mich und das finde ich irgendwie blöd. Nur in eine rhetorische Frage gekleidet habe. Das ist keine echte Frage. Ja? Wie der Mann von der Elisabeth. Ja? Die Frau wird schon, wie soll denn das gehen? Ja, da wurde der stumm. Ja? Ja? Stumm. Stumm. Als Maria hört vom Engel, sie soll schwanger sein, sie sagt auch, wie soll das gehen? Aber sie sagt, dass ich will nur verstehen, was ist mein Teil daran? Sagt ich, ja, das glaube ich nicht, das ist ja komisch, das, wie soll das gehen? So, wir fragen, um zu lernen, um Antworten zu bekommen. Ja? Und wenn wir in dieser Gesinnung fragen, dann bekommen wir Antworten. Also die Frage ist, wie schreibe ich das Wort Gottes auf die Tafel meines Herzens? Das ist die Frage. Okay, Frage verstanden? Dann können wir die Antwort geben. Die Antwort ist durch dein Reden, durch deine Worte. Psalm 45, Vers 1. Meine Zunge ist der Griffel eines Schreibers. Mit der Zunge schreibst du auf dein Herz. So, das ist das Wesen des neuen Bundes. Du kommst in die Gegenwart Gottes und mit Hingabe, mit Liebe, mit Überzeugung, mit Bejahung, mit Erwartung sagst du ihm, was das Wort dir sagt. Das ist das Prinzip. Und so schreibt Gott auf die Tafel deines Herzens. Johannes nennt es so, wenn unser Herz uns verdammt, Gott ist größer als unser Herz und wir bringen vor ihm unser Herz zur Ruhe. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Wenn da Verdammnis ist, sag ich, oh Gemeinde, bete für mich, bin unter Verdammnis. Nein, bring dein Herz zur Ruhe. Tu deine Hausaufgaben. Jakobus sagt, wenn jemand leidet, dann was? Soll er alle eine SMS schicken? Nein, der soll beten. Wenn er krank ist, kann er die Ältesten rufen, aber wenn er leidet, dann soll er beten. Ich möchte immer gerne das andere, das abnehmen, was Gott uns aufgetragen hat. Das funktioniert nicht. So, wir sind vor ihm. Und wir kommen mit dem Wort und wir sagen, Vater, du bist so zu mir, wie Jesus beschrieben hat in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. So bist du zu mir, du machst mir keine Vorhaltungen, du stößt mich nicht weg, du nimmst mich in den Arm, du freust dich über mich. Du bist dankbar, dass ich bei dir sein will, das erkennst du an. Das Grundprinzip ist, du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Klingt blöd, aber wenn du es durchdenkst, das ist der Punkt. Weil du kannst tausendmal sagen, Gott, du machst mir keine Vorhaltung und in deinem Herzen ist es, natürlich machst du dir Vorhaltung, die hast du auch verdient. Wenn das nicht zur Ruhe kommt, diese innere Anklage, diese innere Verdammnis, kannst du die Gemeinschaft mit Gott nicht genießen. Und viele, viele Gläubige wissen nicht, wie sie wirklich in die Gegenwart Gottes kommen und wie sie sich aufmachen können und empfangen können und diese Ströme lebendigen Wassers, die ihren Durst stillen, wirklich trinken sollen. Jesus sagt, wen der durstet, der komme zu mir und trinke. Und so viele Gläubige haben nie gebetet, Herr, lehre mich zu trinken. Wie funktioniert das? Was trinke ich und wie trinke ich und was muss ich dabei machen? Die einfachsten Dinge fragen wir nicht, weil wir den Text einfach so runterlesen, statt zu sagen, ja, Moment mal, was meint denn das überhaupt? Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wir fragen den Heiligen Geist und er ist unser Lehrer und er erklärt uns das Wort Gottes. Und dann lernen wir, das Wasser des Lebens, das wir trinken, ist der Heilige Geist. Und das bringt uns wirkliche, tiefe, bleibende Befriedigung. Und Jesus sagt, wer davon trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Halleluja. So, wir lernen zu kommen, um uns dienen zu lassen. Wir dienen Gott und dann glauben wir, dass er uns dient. Wir erklären, er ist der wunderbare Vater. Er hat volles Verständnis. Er macht uns keine Vorhaltung. Er stößt uns nicht zurück. Er versteht uns. Er liebt uns. Es bedeutet ihm etwas, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir sind ihm wichtig. Deswegen hat er jedes Detail, was dich betrifft, durchdacht und vorgeplant und sich mit allem beschäftigt. Mit allem. Und als alles fertig war und nichts mehr zu planen war und nichts mehr war, womit er sich beschäftigen konnte, aber er wollte doch weiter sich mit dir beschäftigen, sagt, okay, dann zählen wir jetzt die Haare. Hauptsache, ich beschäftige mich mit dem. Was soll denn das für einen Sinn haben, dass Gott meine Haare zählt? Dass er auf dem Computer, aha, schon wieder 3 ausgefallen? Oder warum macht er das? Das ist einfach nur ein Bild, er liebt es, sich mit mir zu beschäftigen. Verstehst du? Darum geht es. Ich bin ihm wichtig. Und das ist vielleicht eine der härtesten Botschaften, zu predigen und zu glauben, du bist wichtig für Gott. Und da ist so viel Widerstand und das kann nicht sein. Und der fromme Widerstand ist, oh, das wird zu Stolz führen. Wenn ich das glaube, dann werde ich stolz. Und man lehnt das ab, die Idee, ich bin wertvoll für Gott. Dann steht ja wieder der Mensch im Mittelpunkt. Nein, wenn ich sage, ich bin wertvoll für Gott, dann sagt das nichts aus über mich, dann sagt das was aus über ihn, über sein Herz. Er hat dieses wunderbare Herz, ja, das an mir etwas findet. Das ist das Erstaunliche. Verstehst du? Das hat nichts mit mir zu tun. Er hat dieses Vaterherz. Und das müssen wir mehr kennenlernen. Und darum beten wir unser Vater. Und nicht immer ein heiliger Gott. Unser Vater, Papa. Mein lieber Papa. Und wenn wir uns das zur Gewohnheit machen, dann wird der Heilige Geist anfangen, uns diese Liebe, diese Güte, dieses Wohlwollen Gottes groß zu machen. Und wir bekommen tiefe Befriedigung und Sättigung. Das ist ein wichtiges Wort, Sättigung, in der Theologie von David. Du sättigst mich. Du sättigst unsere Seele. Weil wir Bedürfnisse haben nach Anerkennung, Wertschätzung, Geborgenheit, Sicherheit, Annahme. Und der Heilige Geist will uns vom Herzen des Vaters diese Gewissheiten ins Herz legen. Und darum hast du jeden Morgen deine Zeit mit dem Herrn. Das ist der Grund. Nicht, ja, ein guter Christ muss eine stille Zeit haben. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, weiß auch nicht, was er machen soll, hat mir keiner erklärt, aber ich quäle mich da halt durch und dann habe ich es erledigt und dann ist fertig. Das wird nicht viel bringen. Aber wenn du weißt, wie du Gott nahest und was du da tun sollst und wie du Raum machst für den Heiligen Geist, dann fließen diese Ströme und du wirst immer wieder gesättigt werden und getränkt werden und erfrischt und belebt werden. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, weil das Leben verlangt viel von uns. Es gibt viele Anfeindungen und Enttäuschungen und Niederschläge und Rückschläge. Und wir brauchen das, eine Quelle zu haben, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Quelle zu haben, von der wir immer wieder trinken können. Wie hat es vorhin jemand gesagt? Aus dem Brunnen des Heils Wasser schöpfen. Aus dem Brunnen des Heils. Da fließt ein Wasser, was erfrischend und lebendig und lebensschaffend und ermutigend und einfach nur wunderbar ist. Und wir sollen trinken. Das heißt Glauben an Jesus. Wenn der dürste, der komme zu mir und trinke. Und das ist die beste Voraussetzung, um innerlich gesund zu werden, um heile zu werden, um stabil zu werden, um belastbar zu werden, um fähig zu werden, Druck und Anfeindungen und Widerstand von draußen zu ertragen, ohne gleich immer umzukippen oder wieder zu unseren alten Götzen zu rennen, was immer das war. Drogen oder Selbstbefriedigung oder den Kühlschrank leerfuttern oder irgendwas. Ja. Wenn du wissen willst, was deine Götzen sind, überlege einmal, wenn Enttäuschungen sind, wo gehst du hin? Das sind deine Götzen. Kannst du dann 2 Tafeln Schokolade auffuttern oder was machst du dann? Ja? Oder Drogen oder Alkohol oder Pornografie, ein beliebtes Mittel heutzutage, was sehr, sehr, sehr um sich greift und worüber wenige Leute Bescheid wissen, wie gefährlich das ist und wie zerstörerisch und wie wenige wissen, wie man da rauskommt. Ja? Bei Pornografie geht es nicht um Sex, bei Pornografie geht es darum, wie gehe ich mit Unlust erzeugenden Situationen um? Darum geht es. Es geht überhaupt nicht um Sex. Und wenn du nicht lernst, mit Schmerz so umzugehen, wie die Bibel das sagt, dass du damit zu Gott gehst und er nimmt den Schmerz und er heilt dich und er tröstet dich und er ermutigt dich, dann wirst du falsche Muster eintrainieren und dann sind das deine Trösterchen und deine Götzen und da wirst du immer wieder hingehen und dann wird daraus eine Sucht werden, die dich und deine Ehe und dein geistiges Leben zerstört. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir frei sind und dass wir ihn genießen und dass wir nicht in die Fallen des Todes tappen. Und darum müssen wir von ihm gestärkt und gesättigt werden. Es ist so viel leichter, wenn wir gesättigt sind in Gott, zu den Versuchungen, die diese Welt uns bietet, Nein zu sagen, als wenn wir ausgehungert durch die Prärie reiten und auf jedes Ding irgendwie reinfallen. Wir sind gesättigt und deswegen ist es so viel leichter, Nein zu sagen zu den Versuchungen. Und das brauchen wir, um stark zu werden, um belastbar zu werden, um beständig zu werden, unseren Platz einzunehmen in der Gemeinde, einen Dienst zu haben, ja, von dem andere profitieren können. Dazu musst du erstmal stabil werden, dazu musst du stark sein. Wenn du alle 4 Wochen ausfällst, weil du wieder in die Depression fällst, wer will dir einen Dienst anvertrauen? Man weiß ja nie, wann wieder dein nächstes Aus ist, dein Tief ist. Ja? Du musst lernen, stabil zu sein. Und stabil nicht aus Willenskraft, sondern stabil aus der Erfahrung mit Gott. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Ist das gut? Halleluja.